The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 24. Dezember. Auch hinlänglich bekannt als Heiligabend. In der Wohnung liegt der Duft des Tannenbaums. Auf den Weihnachtstellern liegt Gebäck. Und die meisten von uns werden Vorfreude auf einen schönen Abend im Kreise der Familie verspüren. Weihnachten, das ist eben auch ein kollektives Innehalten. Die Straßen sind leer, leerer als sonst jedenfalls, das Herz aber vielleicht voller. Denn Weihnachten ist auch immer die Zeit, in der Traditionen meist nicht alt und verstaubt wirken, sondern tröstlich. Unsere stellvertretende Chefredakteurin Aleph Duran hat sich mit der Schriftstellerin Julie C. unterhalten. Über eben diese Tradition, über Rituale, über Zugehörigkeit, Sprache und die Kraft des sich immer Wiederholenden. Ein Gespräch, das zeigt, dort wo Gewohnheit und Bedeutung sich berühren, entsteht manchmal so etwas wie Frieden. Möge dieses Gespräch ein Gegengewicht sein zum Getöse des gesamten Jahres da draußen. Und vielleicht ist es ein Impuls, den Wert der Wiederholung neu zu entdecken. Nicht als Bremse, sondern als Basis für Begegnung. Los geht's!
Einen wunderschönen guten Morgen, Julie C.
Hallo alle.
Wie geht es dir?
Mir geht das ausgezeichnet.
Es ist heute Heiligmorgen, also der Morgen des Heiligabends. Erzähl mir, warum es dir ausgezeichnet geht.
Na, naheliegenderweise, und das kann wahrscheinlich jeder nachfühlen, ist ja Weihnachten noch immer so die Zeit, wo keiner E-Mails schreibt und auch keiner anruft und einfach mal so für ein paar Tage sich alle um sich selbst kümmern und man selber auch so ein bisschen auf sich selber zurückkommt, bei sich selbst mal wieder zu Besuch ist. Und ich genieße jetzt gerade einfach die Pause.
Das heißt, man kann sagen, du magst Weihnachten.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit dem Fest an sich ein bisschen fremdele. Ich bin jetzt nicht so ein Weihnachtsenthusiastin oder so. Aber ich mag einfach diese Stopptaste mal zu drücken und finde das auch wirklich was sehr Instruktives. Wir bräuchten das, glaube ich, öfter und nicht nur weihnachtsgebunden. Also ich fände es irgendwie cool, wenn wir so viermal im Jahr sowas hätten wie zwischen Weihnachten und Neujahr.
So also ein Quartal, so ja, zwischen den Quartalen.
Genau, wenn wir uns das so verordnen würden als Gesellschaft. Einfach mal eine Woche die Fresse halten.
Ja. Ich weiß nicht, ob das jeder kann.
Doch.
Ich könnte das sehr, sehr gut. Ich bin deswegen auch, das fällt mir jetzt gerade ein, deswegen auch eine Verfechterin des arbeitsfreien Sonntags. Gar nicht so sehr, wie du weißt, bin ich ja gar nicht Christin. Deswegen hat der Sonntag für mich gar keine religiöse Bedeutung. Aber die Tatsache, dass es da einen Tag gibt, wo man nichts erledigen kann, auch wenn man wollte, und wo auch keine Post kommt und nichts, ich liebe das.
Aber mal ganz ehrlich, hältst du dich da dran? Arbeitest du wirklich nicht am Sonntag?
Doch, ich arbeite am Sonntag, aber ich habe halt die Freiheit, dass ich andere Dinge nicht tun muss. Ja. Also kennst du das? Das ist so ein bisschen, dass man sich freut, frei zu haben, weil man dann arbeiten kann.
Das kenne ich total. Und ich muss auch wirklich sagen, für mich ist ja frei haben und arbeiten gar kein Widerspruch.
Überhaupt nicht.
Weil ich so viele Sachen wahnsinnig gerne mache und ich werde jetzt auch an den Weihnachtsfeiertagen auf jeden Fall arbeiten, aber da mache ich jetzt so Anführungszeichen, weil so Schreiben ist für mich keine Arbeit, das ist was ganz arg Schönes.
Ja.
Und ich empfinde halt eher so diese, weiß ich nicht, irgendwelche Zumutungen von außen, ja? Also die Versicherung ruft an und fragt,
das
ob man mal seine Daten aktualisieren kann jetzt. Also sowas, dass das halt einfach mal schweigt.
Total. Und dass man nicht einkauft, man kann gar nicht einkaufen gehen.
Ja.
Und ist dann sozusagen diese Last auch los, dass man eigentlich einkaufen müsste.
Ja, voll. Und auch sonst keine Termine.
Absolut.
Das ist es halt. Ja, genau.
Juli, wir wollen heute über Traditionen sprechen. Mhm. Natürlich vor dem Hintergrund des Weihnachtsfests, mit dem du fremdelst, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Das heißt, erstens musst du uns natürlich einmal kurz erklären, warum du mit oder an was genau du fremdelst, mit was genau du fremdelst. Und zweitens auch über Traditionen sprechen, die auch nicht so sehr dein Ding sind. Fangen wir mal mit ersterem an.
Ja.
Was ist es an dem Weihnachtsfest, mit dem du fremdelst?
Also ich glaube, das sind zwei Sachen und wahrscheinlich beide jetzt auch nicht überraschend. Also das eine ist die Oberfläche. Also ich mag nicht dieses, was sich in Dekoration, also was sozusagen schon Ende August losgeht, gefühlt, wenn so die ersten Schoko-Weihnachtsmänner in irgendwelchen Auslagen stehen. Also Weihnachten als so ein sehr konsumorientiertes Event mit bestimmten Dekorationen und Shoppingverhalten und so. Das ist einfach was, was mich eher abstößt, muss ich wirklich sagen. Und der zweite Aspekt ist, dass ich einfach, also ich habe als Kind Weihnachten total geliebt und wir hatten auch sehr strenge Rituale, die wir eingehalten haben, aber ich komme halt aus einer Familie, die irgendwann auseinandergebrochen ist. Ja. Und als das dann so war, als die Familie nicht mehr funktioniert hat, und man dann aber trotzdem versucht hat, sich an Weihnachten noch zu versammeln. Und dann ist es in so eine Simulation umgekippt, weißt du? Oh, also so das Fest der Freude und der Liebe. Aber es war weder Freude noch Liebe im Raum, sondern alle haben nur versucht, irgendwie nicht in der Katastrophe zu enden. Und gerade wenn man noch kleiner ist und die Dinge auch nicht so rational erlebt, sondern noch so
nur eher fühlt.
Ja. Und dann merkst du, dass da so ein Fake am Werk ist und so eine Anspannung. Das hat sich bei mir einfach so stark eingebrannt, dass ich das nicht mehr so richtig aus mir rauskriege.
Okay, 1 Million Fragen jetzt in meinem Kopf. Wie alt warst du, als die Familie zerbrochen ist?
Ja, so 10, 11, okay. 12. So. Okay. Also schon noch so klein, dass Weihnachten eigentlich noch total wichtig war und auch das Geborgenheitsgefühl, was man damit hat, noch was war, worauf ich wirklich angewiesen war. Und deswegen ist es dann auch so umgekippt in was Negatives bei mir.
Und was waren das für strenge Rituale, die ihr hattet?
Also die waren jetzt nicht streng im Sinne, dass sie exerziert wurden, aber sie wurden halt jedes Jahr einfach gleich gemacht. Also bei uns gab es halt das Christkind, nicht den Weihnachtsmann. Und das Christkind hat den Baum gebracht und die Geschenke. Das heißt, der Baum wurde von meinen Eltern irgendwie versteckt und auch heimlich geschmückt. Und das ganze Weihnachtszimmer wurde, ohne dass die Kinder das mitbekommen haben, halt hergerichtet und dekoriert. Ja. Das heißt, zu einer bestimmten Zeit des Tages musste immer ein Weihnachtsspaziergang gemacht werden, der aber nur dazu diente, dass alle aus dem Haus sind und so. Und das waren halt so Abläufe, weil das morgendliche Aufstehen, das Frühstück, totale Aufregung. Irgendwann war klar, jetzt ist dieser Weihnachtsspaziergang, damit das Christkind Zeit hat, halt seinen Job zu machen. Und dann wiederkommen, das Singen, die Musik. Also das haben wir wirklich alles gemacht und das fand ich auch alles ganz toll. Und dann natürlich auch die Geschenke, klar, die dann irgendwann geöffnet werden dürfen.
Würdest du das als Tradition bezeichnen? Ist das etwas, was du unter Tradition auch verstehst?
Es ist eine wirklich, wirklich richtig schwierige Frage, weil ich würde es, glaube ich, eher als ein Ritual sehen. Ich glaube, um es wirklich eine Tradition zu nennen, hätte es bei mir persönlich oder auch in meiner Familie noch mehr verwurzelt sein müssen mit dem christlichen Hintergrund. Und das war halt nicht der Fall, weil wir, ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich Atheisten sind, aber zumindest religiös eher distanziert, sage ich mal. Also das heißt, das Fest war eher was Familiäres und von bestimmten Ritualen geprägt, aber es war sozusagen nicht die lange Linie, auch eines Gemeinschaftserlebnisses, was einen jetzt mit einem ganzen Kulturraum verbindet oder so, weil dann wäre es, glaube ich, eher was, was den Namen Tradition verdient, wenn man es als solches auch lebt. Weißt,
wobei es natürlich auch schon verbindet mit anderen Familien, die es ganz ähnlich gehandhabt haben. Also ich weiß noch, meine beste Freundin, bei denen war das genauso. Ich habe Weihnachten über lange, lange Zeit bei denen gefeiert, weil bei uns kein Weihnachten gefeiert wurde. Und freundlicherweise, die sozusagen mich immer an Heiligabend eingeladen haben. Und bei denen war das auch so. Das ist eine evangelische Familie, auch jetzt nicht wahnsinnig gläubig, aber da war das genauso. Man ging irgendwann spazieren und dann wurde das Wohnzimmer hergerichtet, der Baum geschmückt, also ganz ähnlich wie das, was du erzählst, auch mit den Liedern, die gesungen wurden und den eigentlich fast immer gleichen Gerichten, die dann an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag gekocht und gegessen wurden.
Und wie hast du das erlebt? War denn das was wert?
Ich fand das wahnsinnig toll. Ich finde, mich hat das immer fasziniert. Ich fand das alles irgendwie magisch und schön und ich war da gern ein Teil von. Bin aber auch in einer Familie groß geworden, die immer sehr neugierig auf solche Sachen war. Also auch wenn wir in der Familie an Ramadan eher solche Rituale hatten, fand man trotzdem Weihnachten super faszinierend. Ich bin auch immer gerne in die Kirche gegangen. Sehr, sehr selten zwar, aber wenn, dann fand ich es einfach schön, weil ich es irgendwie ästhetisch schön fand, weil ich die Architektur schön fand, die Liturgie und alles. Ich habe das gern gemacht, ja.
Ja, schön. So hat es dann auch wirklich was Verbindendes,
oder? Total, total.
Ja, ich glaube auch grundsätzlich, dass wir eigentlich als Gesellschaft auch solche echten Traditionen mehr bräuchten, tatsächlich. Weil mir ja schon scheint, dass wir so ein bisschen daran kranken momentan, dass wir eigentlich nicht so richtig wissen, woraus wir eigentlich unser Wir-Gefühl, sage ich jetzt mal, eigentlich beziehen sollen. Also was vermittelt uns eigentlich das Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein? Was ist das? Ist es die Nation, die Herkunft?
Gibt es eigentlich
so, ne?
Gibt es eigentlich für dich etwas, wo du dich als Teil von etwas fühlst, als Teil einer Gemeinschaft? Also würdest du sagen, ich fühle mich schon als Deutsche zum Beispiel?
Ja, oder? Sehr stark.
Okay,
ja,
spannend.
Doch, total.
Woran
stark
machst du das fest?
Das ist, klingt auch so banal, aber das ist jetzt für mich natürlich schon irgendwie.
Jetzt kommen
auch so
wir nicht mit Pünktlichkeit.
Alter. Nein! Oh Gott. Ich bin zwar, glaube ich, relativ pünktlich, aber ich gebe mir jedenfalls Mühe, weil es einfach, weil ich mich so krass schäme, wenn ich andere Leute warten lasse. Mhm. Das ist mir ganz arg. Also ich bin schon pünktlich, aber das würde ich jetzt nicht als Identitätsmerkmal beschreiben. Nee, das fängt halt einfach mal mit der Sprache an. Das ist auch immer so eine blöde Standardantwort, yeah, aber als Schriftstellerin ist es natürlich nicht nur Arbeitsmaterial, sondern echt auch ein wirkliches Zuhause. Ja, ich lebe da ja drin. Und ich hatte auch in meinem Leben öfter mal schon so Fantasien, dass auch geil wäre, woanders zu leben, auszuwandern, so in andere Welten. Und dann habe ich aber immer gemerkt, dass es schon auch die Sprache ist, von
dass
der ich einfach...
Dass du in der Sprache lebst, wie schön.
Und ich möchte die auch hören. Also ich möchte auch wirklich miterleben, wie die sich entwickelt. Ich habe ja Kinder glücklicherweise und die sind halt so ein ganz toller Quell davon, auch einfach neusprachliche Veränderungen mitzubekommen. Und das finde ich immer geil. Also ich habe da überhaupt keinen Konservatismus sprachlich, sondern ich finde es immer toll, wenn Sprache sich auch entwickelt. Und das kriegst du ja nur mit, wenn du auch davon umgeben bist.
Ja.
Und diese Sprache ist ja auch verbunden mit... Also da ist ja ganz viel drin, also auch Mentalitäten, Identitäten, kultureller Hintergrund,
Perspektiven,
alles ist da
Werte
drin aufgehoben. Ja.
Ja,
das ist wirklich buchstäblich in der Sprache, also daran, wie wir bestimmte Redewendungen formulieren,
Sprichwörter,
mit Metaphern, Sprichwörter,
sagen so viel,
aber auch Jugendsprache, also wenn neue Begriffe, Anglizismen oder was auch immer in die Sprache reinkommen, also wenn man Lust hat, darüber nachzudenken, kann man an diesen kleinen Partikeln riesige Erkenntnisse aufmachen, die da drin aufbewahrt sind. Deswegen ist es eben sehr viel. Es ist auch ein Raum. Also es sind
absolut
auch die Menschen, die diese Sprache sprechen. Das alles. Und dem fühle ich mich sehr zugehörig und das liebe ich auch.
Wie schön.
Mhm.
Ich bin ja bilingual aufgewachsen, beziehungsweise erstmal mit Türkisch als Muttersprache und dann kam Deutsch im Kindergarten dazu. Und ich beschäftige mich auch wahnsinnig viel mit Sprache und habe das auch als immer so großen Schatz empfunden, dass ich mit Zweien eigentlich auf Muttersprachniveau, würde ich sagen, mich
neidisch
ausdrücken kann. Weil es eben nicht dieses nur ist, man kennt zwei Sprachen, sondern man kennt zwei Welten.
Ja.
Man kennt zwei Literaturen, man kennt zwei Musikwelten und alles, was da drin steckt, das ist so ein reicher, reicher Schatz,
voll,
dass ich mich da sehr, sehr glücklich schätze und da auch sehr mich für engagiere, dass Mehrsprachigkeit als das gesehen wird, was
ja,
es ist.
Ja, nämlich als wirklich, wie du sagst, ein Reichtum. Ich finde, es kommt noch hinzu, also ich bin mega einsprachig aufgewachsen, also alle Sprachen, die ich schlecht und recht kann, sind wirklich angelernt. Aber schon durch diesen Kontakt, finde ich, merkt man, dass durch das Mehrsprachige man oft auch überhaupt erst versteht, was in der eigenen Sprache stattfindet, weil du
dieser
nämlich
Außenblick
auf einmal, weil du auf einmal merkst, oh krass, die haben für eine bestimmte Sache gar kein Wort in einer anderen Sprache oder sie haben ein Wort für etwas, was es bei uns gar nicht gibt. Und dann merkt man auch so, dass Dinge, die wir nicht in Worte fassen, auch nicht existieren.
Ja.
Also man merkt einfach, dass unser ganzes Erleben sprachbasiert ist. Und wenn ein bestimmter Sprachraum halt für einen Gefühlszustand ein spezielles Wort hat, dann gibt es diesen Gefühlszustand auch.
Total.
Und nicht, wenn es das Wort nicht gibt.
Absolut.
Und das erlebt man ja oft erst, indem man vergleicht.
Und das Spannende ist auch, dass wenn man vergleicht, man auch sieht, dass Sprache so ein bisschen wie Landkarten sind. Also dass es bestimmte Wörter zum Beispiel gibt, die vermutlich nur aufgrund der Geografie eines Sprachraums erst entstehen. Also es gibt im Türkischen zum Beispiel das Wort Yakamos, das bezeichnet den Moment, in dem bei Nacht das Mondlicht sich auf dem Meer spiegelt.
Wow, das
so
ist ja toll.
Und das ist... Das
Yakamos
kann, genau, und das gibt's wahrscheinlich,
das gibt's
wirklich nur, weil dieses Land fast zu 80% mit Meer umringt ist. Das gibt's im Deutschen, glaube ich, wirklich nicht. Und andersrum andere Wörter, und das meine ich mit, da steckt so viel Lebensrealität und Kontext einfach drin. Das ist wahnsinnig faszinierend.
Ja, total. Also von daher ist das schon mal eine Riesenzugehörigkeit, die wahrscheinlich jeder in irgendeiner Form empfindet. Dem einen oder der anderen ist vielleicht mehr oder weniger bewusst. Und das andere ist, dass ich mich auch sehr verwurzelt und zugehörig fühle, zum einen einfach in der geografischen Region, wo ich lebe.
Mhm.
Also ist zwar eine Wahlheimat, aber es ist ein Ort, wo ich wirklich auch eine starke Verbundenheit inzwischen empfinde, wo man vielleicht sogar diesen Begriff Heimat eben auch verwenden könnte. Und ich fühle mich auch sehr zugehörig noch zu so einer bestimmten sagen wir mal, Denkgemeinschaft oder sowas, die es gibt. Also der Austausch mit Menschen, die man hat und wo man einfach merkt, dass man sich mit ähnlichen Fragen beschäftigt, ohne einer Meinung zu sein. Aber man bildet ja irgendwie so ein gemeinsames Haus, in dem man sich unterhält miteinander. Und das, finde ich, ist auch etwas, wo man sich ganz stark zugehörig fühlt. Oder ich, wo ich mich ganz stark zugehörig fühle.
In dieser Region, in der du dich jetzt beheimatet fühlst, sind dir da irgendwelche Weihnachtstraditionen oder so aufgefallen, die dir neu waren oder die deine Aufmerksamkeit in besonderer Weise auf sich geladen haben?
Also das ist ja Ostdeutschland, ehemalige DDR. Das heißt, also Atheismus ist auch da ein Thema. Sehr vorherrschender Grundzustand. Also Weihnachten ist so in meiner Wahrnehmung auch für meine Nachbarn kein besonders religiös geprägtes Fest so. Was sie aber machen, und ich weiß aber nicht, ob das jetzt typisch ist für meine Gegend, wahrscheinlich nicht, ist vielleicht auch einfach was, was in letzter Zeit so zugenommen hat. Das sieht man auch, wenn man aus Berlin rausfährt über die Dörfer, sieht man das immer wieder. Es gibt halt Leute, die ihr Jahreseinkommen gefühlt darauf verwenden, bunte Lichterdekorationen, also die ihre Häuser und Gärten in so psychedelische Supernovae verwandeln, ja. Also du fährst da irgendwie dran vorbei und eigentlich musst du dann anhalten und erstmal gucken, weil da irgendwie ein unfassbares Lichtertheater stattfindet. Und das machen wirklich viele Leute in unserer Gegend. Und das kann man jetzt kitschig und doof finden. Also man kann da dran vorbeifahren und sagen, das ist doch Trash, was macht ihr da? Aber da steckt Arbeit, Liebe und richtig Investment drin. Und man versteht, glaube ich, auch, was das ist. Und das ist dann wieder was sehr Archaisches. Es ist halt sehr dunkel außerhalb der Städte, Also natürlich sind die Straßen so ein bisschen beleuchtet, aber das ist nicht dasselbe, wie wenn du in der Stadt wohnst. Bei uns, also es geht ja um 16 Uhr die Sonne unter, danach fährst du eigentlich durch ein schwarzes Gebiet. Und wenn die Menschen dann ihre Zäune, ihre Dächer und ihre Gärten in so Lichtertheater verwandeln, dann hast du auf einmal, also dann fährst du halt wieder durch eine Welt. Du fährst nicht durch ein schwarzes Loch.
Ja.
Und das ist irgendwie auch was, was man für die anderen macht.
Total. So. Fast nur. Also man hat ja wenig damit.
Man selber guckt ja von
innen. Im Haus ist sehr wenig damit
also
zu tun.
Also eigentlich ist es auch ein Geschenk an die anderen.
Ja.
Und deswegen mag ich das total.
Man könnte ja zynisch auch sagen, es ist ein Geschenk, es ist vielleicht auch ein bisschen eine, also steckt da auch so ein bisschen der Leistungsgedanke drin, beziehungsweise bei wem funkelt es nochmal her?
Also manchmal denke ich schon. Aber
das ist kein sehr weihnachtlicher Gedanke, den nehme ich hiermit wieder zurück. Es ist einfach nur schön.
Ich finde, es darf auch ein bisschen drinstecken, ohne dass es gleich dann komplett...
So ein bisschen was Ambitioniertes, ne?
Ja. Also ich glaube, es ist auch schon ein bisschen Wettrüsten.
Genau, das weihnachtliche Wettrüsten.
Weihnachtliches Wettrüsten. Aber das Kompetitive ist ja nicht auch unbedingt immer nur was Negatives.
Total.
Das spornt uns ja auch an. Ja. Und wenn man irgendwie sieht, der Nachbar hat es dieses Jahr noch dicker gemacht, jetzt mache ich es auch noch dicker. Das kann ja auch befeuern. Und ich mag irgendwie auch so, also ich mag es, wenn Menschen so scheinbar Sinnloses tun.
Ja.
Also Dinge, die einfach sich in dem Moment nicht auszahlen. Also wo man nicht sagen kann, das ist aus dem Grund für das und das.
Ja.
Sondern die machen das irgendwie so nerdig. So. Also das finde ich immer
cool.
Ja.
Und wenn du sagst, sag mal, dass du mit diesem ganzen Dekorativen und Kommerziellen um das Fest herum nicht so viel anfangen kannst, beziehungsweise das dich eher abschreckt, inwiefern dekorierst du überhaupt an Weihnachten? Wie sieht es heute an Heiligabend bei dir zu Hause aus?
Trostlos.
Echt? Also kein Adventskranz?
Oh, unser Advent, es gibt einen Adventskranz, aber den darf man eigentlich keinem zeigen, weil das ist echt nur so ein rundes Holz, wo so vier Spieße drauf sind, wo man so Kerzen... Also das ist wirklich das Rudiment eines Adventskranzes. Und also wenn ich wirklich dekoriere, dann mache ich es mit den Kindern zusammen, wenn die Lust haben. Die hatten jetzt dieses Jahr einfach zu wenig Zeit. Die kommen jetzt auch in das Alter, wo Schule eine Belastung ist und ich hatte sehr viel zu tun. Aber es gab auch schon Jahre, da haben wir das einfach als Familienwochenende gemacht, dass wir halt was basteln oder was schmücken so. Und dann ist es da, aber das war eigentlich mehr, um es zu machen und nicht, um es zu haben.
Verstehe.
So nur für mich würde ich es nicht machen. Also deswegen bin ich meinen Nachbarn auch umso dankbarer, dass die es tun.
Ja.
Aber ich wollte noch sagen, diese Dekoration, die mich nervt an Weihnachten, ist halt nicht das, was Leute so aus Selbstzweck machen, sondern mich nervt dieses Come to my shop, also dieses Weihnachtsdekoration als Einladung, was zu kaufen. Also das geht mir so ein bisschen auf den Geist.
Dieser Fokus auf den Konsum.
Ja, also wenn man sich davon so angeschrien fühlt, also wenn man durch die Stadt geht und jedes Schaufenster einen so anschreit mit, hier ist es noch bunter, komm doch rein. Also ich werfe es den Leuten nicht vor, aber mir geht es ein bisschen auf den Geist.
Ja, verstehe ich. habt ihr denn so traditionelle Dinge, die ihr an Weihnachten tut? Also singt ihr zum Beispiel oder gibt es ein bestimmtes Gericht, das ihr immer kocht?
Nicht so richtig. Also was bei uns eine sehr starke Tradition hat, weil die Kinder das auch sehr lieben und ich habe es als Kind so geliebt und es deswegen weitergegeben, ist der Adventskalender. Der ist fast, also ich will nicht sagen, dass er wichtiger ist als Heiligabend, das stimmt nicht. Aber ich glaube, dass er den Kindern noch viel mehr gibt. Ja. Also dieses, also ich mache das auch immer selber, da steckt immer echt viel Arbeit drin. Und dieses jeden Tag so eine kleine Überraschung morgens nach dem Aufstehen.
Das ist so schön.
Und auch zu wissen, also die spüren, glaube ich, auch die Liebe, die da drin steckt. Und das war bei mir als Kind genauso. Meine Mutter hat das halt auch selber gemacht. Und ich wusste wirklich bei jedem einzelnen Säckchen, was ich aufgemacht habe, dass die sich darüber Gedanken gemacht hat. So. Also das ist wirklich so ein, das ist fast noch mehr als an einem Tag einfach mal so hier Geschenke.
Ja.
Es ist so über einen ganzen Monat so eine dauerhafte Zuwendung und kleine Freude. Und
total.
Das ist richtig toll. Also das mögen die voll und ich freue mich dann auch total mit. Das machen wir jedes Jahr.
Also das kann ich als ehemaliges Kind und auch als Erwachsene nur bestätigen. Ich finde, Adventskalender sind so, so großartig.
Ja.
Und meine Mutter hat uns auch immer welche gebastelt, selbst gemacht. Und wir feiern ja kein Weihnachten. Und sie hat sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und wollte halt, dass wir das auch bekommen, weil alle unsere Freunde das hatten. Und unser Adventskalender ging bis zum 31. Dezember, weil wir Neujahr
super
feiern. Das heißt, wir
hatten noch eine
Woche mehr Geschenke auszupacken.
Super.
Und ich fand das genau, was du gesagt hast, dieses jeden Morgen mit so einer Umarmung und mit so einer liebevollen Geste, in der ja auch immer was Überraschendes steckt. Also das ist ja für Kinder genau, also besser geht's ja gar nicht.
Besser geht's nicht. Und ich finde, dass es auch, wenn man es jetzt nochmal so ein bisschen hochzonen will, also ich finde, da steckt auch was total Instruktives drin. Weil was der Adventskalender ja sagt, ist, fang doch den Tag einfach mal damit an, dass du den Leuten, die du liebst, irgendwie was Schönes gibst.
Mm.
Und das muss ja kein Geschenk sein. Also das kann ja auch eine Umarmung, ein Lächeln oder ein nettes Wort sein. Oder eine Notiz oder irgendwas.
Ja.
Also es geht ja nur in Anführungszeichen um dieses an den anderen halt denken und das einfach ausdrücken. Und ich glaube so, die menschliche Utopie wäre eigentlich, wenn so 365 Tage im Jahr Adventskalender wäre, aber halt nicht mit Geschenken, sondern mit so ganz kleinen Gesten oder so.
Wie schön.
Und das könnte man ja auch mit Leuten machen, die jetzt nicht die eigenen Kinder sind, sondern
total,
die man vielleicht einfach trifft oder so.
Ja, ja, total. Wie erklärst du dir das, Juli, dass Weihnachten von all diesen Dingen, die wir in unserem Leben haben, schon relativ heil geblieben ist? Mit heil meine ich, dass es schon so ein Fest ist, klar, dass es durchkommerzialisiert ist, insbesondere US-amerikanische Art, das ist das eine. Und trotzdem finde ich, haben sich bei Weihnachten eben nicht unbedingt Innovationen durchgesetzt, sondern schon Tradition. Also es werden häufig dieselben Filme geguckt. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Sissy ist, glaube ich, ein Ding an Weihnachten. Aber auch sowas wie Kevin allein zu Haus, was modern klingt, aber auch aus 1990er Jahren ist. Gleichzeitig die Lieder. Ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier und da wurde Odo Fröhliche gesungen.
Mhm.
So. Und auch wenn man sagt Last Christmas von Wham, ist halt auch aus den 80ern.
Mhm.
Was siehst du da drin?
Ich glaube, das ist eine Insel, die wir jetzt noch verteidigen, oder? Also das ist, glaube ich, also ich glaube grundsätzlich, dass wir als Menschen immer totale Sehnsucht danach haben, dass es so eine Balance gibt zwischen Sachen, die bleiben und Sachen, die sich verändern. Also ich glaube, man kann daraus nicht so Antagonismen machen im Sinne von entweder man ist konservativ oder man ist progressiv.
Mhm.
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Also ich glaube, die Anteile sind vielleicht bei jedem anders gemischt so. Der eine mag es mehr verändernd, der andere mag es mehr bewahrend. Aber ich glaube, grundsätzlich wollen wir beides. Und mein Eindruck ist, dass wir halt in den letzten Jahrzehnten halt schon einen sehr starken Fokus auf dieser Veränderung immer hatten. Gewollt, ungewollt, beides. Und dass sozusagen das Bleibende vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Eine Zeit lang hatte das ja auch einen schlechten Ruf. Das war dann spießig, kitschig, muffig, so peinlich, kleinbürgerlich.
Ja.
Also es wurde auch sehr diskreditiert.
Ja.
Also dieser Wunsch nach Neuerfindung, Revolutionierung auch von Gewohnheiten, Traditionen. Also die Betonung des Progressiven war einfach sehr stark, auch aus guten Gründen. Aber ich glaube, dass eben diese andere Seite so ein bisschen verhungert ist, also so ein bisschen ausgedünnt und dass dieses Festhalten an Weihnachten dafür halt einfach, ja, wie so ein Indiz ist und dass es auch da, glaube ich, gut wäre, wenn man sich immer mal wieder überlegen würde, was es eigentlich noch gibt, was es wert ist, einfach immer gemacht zu werden, ohne neu zu sein.
Ja. Ja?
Also dieser Hunger nach dem neuen Event, entertain me, ja, überrasch mich.
Neuen Interpretationen nach Weihnachtspalme statt Weihnachtstanne und. Die Versuche hat sie immer wieder gegeben und keins davon hat sicher, ist es immer noch die grüne Tanne.
Voll. Und ich finde auch wirklich, also auch ein Plastikweihnachtsbaum, tut mir leid, aber also ich finde, das muss schon so sein, wie es immer war. Und davon, glaube ich, würde ich so gefühlt sagen, brauchen wir tendenziell eher noch ein bisschen mehr.
Du hast eben was ganz Interessantes gesagt und dann damit würde ich, glaube ich, den Bogen schließen und interessiere mich sehr, wie du das siehst. Du hattest ja von der Sprache als Raum gesprochen. Und wenn ich über Tradition nachdenke, das ist für mich tatsächlich auch ein Raum, nämlich ein stiller Raum. Was ich damit meine ist, in dem Moment, wo etwas aus Tradition heraus gemacht oder gelebt wird, dann ist es das nicht Neue, sondern das Bekannte, das Erwartbare, das Vorstellbare. Und in dem Moment, wo ich darin lebe, ist es für mich so eine Ruhe und eine Stille, um überhaupt mit mir und meinem Gegenüber vielleicht auch mal Gespräche zu führen, die über das Oberflächliche hinausgehen, weil die Umwelt mich nicht so zieht. Also das ist wie mit Autopilot fahren. Dann, wenn ich auf Autopilot fahre, kann ich aus dem Fenster gucken, kann ich tagträumen, kann im Zweifel tiefgründigere Gespräche führen und als wenn ich selbst fahre, da kann ich viele Dinge nicht. Das heißt, Tradition ist für mich wie so ein Möglichmacher für tiefgehendere Sachen, weil man nicht beschallt wird mit wieder neuem, schnellen, lauten Content.
Ja, voll. Ich glaube, darin steckt große Weisheit, weil ich glaube grundsätzlich, dass wir so als Großgruppe, als kultureller Raum vielleicht so ein bisschen von so einer wichtigen Erkenntnis abgekommen sind. Und diese wichtige Erkenntnis lautet, glaube ich, dass Traditionen, Rituale und das Wiederholte, dass es keine Fesseln sind, die uns Freiheit nehmen, sondern dass das auch Rahmen sein können, die überhaupt Freiheit erst ermöglichen. Weil wenn du Tradition hast, das heißt ja immer auch Vertrauen. Also Tradition schafft ja Vertrauen dadurch, dass du weißt, was kommt. Also
Erwartbarkeit.
Erwartbarkeit. Genau. Du musst halt nicht überlegen, so, was ziehen wir uns alle an, worüber reden wir, welche Musik läuft, sondern all das steht ja schon fest.
Du musst keine Entscheidungen treffen, also zumindest nicht so viele. Und das erst macht dich geistig frei für tiefgehendere Dinge.
Das ist eine Entlastung.
Es ist eine Entlastung.
Es ist eine Entlastungsfunktion und es schafft eben, glaube ich, tatsächlich auch zwischen Menschen Vertrauen, weil sie sich zumindest in diesem bestimmten Kontext, in dem sie dann die Tradition pflegen, gegenseitig erwartbar machen. Also deswegen schafft es eben auch Freiheit. Und ich glaube, darin steckt einfach eine ganz, ganz tiefe Weisheit, die man sich selber auch immer mal wieder erzählen kann. Weil natürlich streben wir alle nach Freiheit und nach neuen Möglichkeiten und so weiter. Aber ich glaube, dass das in seiner extremen Variante unfrei macht, weil nämlich genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Man wird eigentlich dann dauerbeschallt und zerstreut.
Man ist abgelenkt, die Aufmerksamkeit ist ständig gezogen, sodass man gar keine innere Einkehr, gar keine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Dingen, dass die eigentlich fast nicht mehr möglich ist, weil man so wie so ein, wie in so einem Rad sich die ganze Zeit dreht.
Ja, und weil es auch wirklich sehr schwierig ist, sich für, nennen wir es jetzt mal Stille, aber ich meine nicht die akustische, sondern so dieses stille Halten einfach, es ist sehr schwierig, sich dafür zu entscheiden, finde ich.
Ja.
Also manchen Leuten fällt das vielleicht leichter, aber ich kann mir selber schwer verordnen, morgen zwischen 16 und 19 Uhr liege ich nur auf der Couch und lese die ganze Zeit ein Buch. Ja? Also das könnte ich mir verordnen, aber das fällt total schwer. Aber wenn es sozusagen eine Tradition gibt, am ersten Weihnachtsfeiertag den ganzen Nachmittag zu lesen, ja dann macht man es halt. Ja, dann geht es auf einmal.
Total.
Und das ist, glaube ich, schon so dieser Effekt, dass es uns leichter fällt, mal die Füße stillzuhalten, wenn der Rahmen dafür auch vorgegeben ist.
Liebe Juli, ich nehme aus diesem Gespräch sehr viel mit und zwei ganz konkrete Dinge. Das eine ist, wir brauchen viermal im Jahr ungefähr Weihnachten, beziehungsweise weihnachtsähnliche Momente.
Let's do it.
Let's do it. Und was ich mindestens genauso schön, wenn nicht noch schöner finde, ist diese Idee mit den 365 Tage Adventskalender, wo wir versuchen, jeden Tag damit zu beginnen, irgendwie was Schönes zu tun.
Für jemand anderen.
Für jemand anderen.
Genau. Ja, lass das machen.
Ich freue mich so sehr, dass wir miteinander gesprochen haben.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten.
Ich dir auch.
Und ich freue mich auf das Jahr 2026 mit dir.
Das geht mir genauso.
Vielen Dank an Juli C. und an Alev Duan für dieses feinsinnige Gespräch über Rituale und Tradition. Und für viele gehört es ja auch zum Ritual, auf den allerletzten Drücker noch ein Geschenk zu besorgen. Also entspannen Sie sich doch heute und schauen Sie mal ganz genau auf die digitale Pioneer-Geschenkbox. Sie müssen nicht zu Karstadt oder einer Boutique flitzen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Das ist nicht nur etwas für Sie selbst, sondern ich wette, Sie kennen auch jemanden, der sich darüber freut. Über ein Jahr Erkenntnisgewinn und Live-Events auf unseren Schiffen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sind. Und jetzt sortieren Sie einfach alles, was auf dem Einkaufszettel steht, ob aus Kunststoff oder aus Verlegenheit, einfach aus. Und dann werden Sie sehen, Sie haben ein Riesenbudget für Erkenntnisgewinn. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich genau jetzt einen traditionsreichen, einen harmonischen Heiligabend. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.